Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Dammstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade und mein Lungenvolumen immer mal wieder an die Grenzen seiner Möglichkeiten bringe. Heute und dieses Mal dürfte ich begrüßen einen Menschen, der mich in vielerlei Hinsicht fasziniert. Es beginnt bereits beim Vornamen, denn er hat den gleichen wie ich. Dominik Plassmann, aber er hat auch noch andere Dinge in seinem Leben bereits gemacht, die mich faszinieren, und zwar unter anderem ein Studio mitgegründet namens Sluggerfly, und das gibt's schon sehr viel länger, als man meinen sollte und könnte. Also ich habe es zumindest als eine Neuigkeit erfahren. Das Studio gibt's im Grunde offiziell seit 2015, also seit unglaublichen 10 Jahren, muss man in dieser Branche ja sagen. Und warum bin ich darüber so erstaunt? Ich habe Dominik Plassmann immer mal wieder im Rahmen von Veranstaltungen so am Rande der Bühne quasi wahrgenommen. Ich habe nie richtig mit ihm gesprochen, aber konnte ihn so ein bisschen zuordnen. Und aus irgendeinem Grund dachte ich mir, Dominik Plassmann, der Jungspund, der vor 2 Jahren ein Studio gegründet hat. Völlig, also ohne Grund habe ich das geglaubt. War einfach so in meinem Kopf. So eine Default-Ablage und vielen Dank, das ist jetzt abgespeichert. So. Und dann war ja dieses Jahr der DCP, Deutsche Computerspielpreis 2025, zu dem ich ja anreisen durfte, konnte, weil ich nominiert war in dieser legendären Kategorie Spieler, Spielerin des Jahres. Hab nicht gewonnen, aber ist okay. Und dort habe ich zum ersten Mal mit ihm so richtig gesprochen. Und dann stellte sich heraus, also erstens, das Studio ist wie gesagt schon sehr viel älter. Er ist schon sehr viel länger around, als ich dachte. Und zweitens, Mensch, das ist ja wahnsinnig angenehm, mit dem zu sprechen. Und drittens, dann hat er auch noch interessante Dinge zu erzählen. So, dann habe ich mir gedacht, lad ihn doch mal ein und sprich mit ihm über seine Arbeit. Du wirst schon genug interessante Themen finden. Und tatsächlich stellte sich heraus, es war alles andere als schwierig, meinen Notizzettel voll zu bekommen. Unter anderem auch deswegen, weil, und ich glaube, das ist der Grund, warum viele heute vor diesem Lautsprecher erschienen sind, nach der Überschrift, er mit seinem Studio seit einiger Zeit schon, ich glaube seit 2 Jahren plus, damit vertraut ist, einen der ganz großen Indie-Klassiker aus der Indie-Spiel-Frühzeit, wenn man so will, in die dritte Dimension zu überführen. Und zwar spreche ich von Super Meat Boy. Ich weiß nicht, wo ihr im Jahr 2010 wart. Ich kann es euch sagen, was mich angeht. Da habe ich, glaube ich, gerade mein erstes Studiensemester in Heidelberg begonnen. Trauerte, wie es sich gehört, außerdem um Qui-Gon Jinn, der zu diesem Zeitpunkt bereits 9 Jahre verstorben war. Und entdeckte außerdem im Xbox Live Store auf meiner Xbox 360 einen Titel, der mich ansprach, und zwar Super Meat Boy. Ein Plattformer, ein superschwerer, in dem man so einen Fleischklotz mit Augen über tödliche Hindernisse führen muss, und dann befreit er seine Freundin, die von so einem Schwein in Anzug geklaut wurde. Das ist das Spiel, und es hat mich damals komplett weggeflasht. Ich fand das total faszinierend, und nicht nur ich, sondern viele andere Menschen da draußen auch. Das Ding war ein Riesenerfolg, hat danach mal mehr, mal weniger erfolgreiche Auskopplungen hervorgebracht, aber ist auf jeden Fall Teil, ich sag mal, der Gaming-Popkultur geworden. Und Dominik Plassmann hat jetzt mit seinem Studio die Aufgabe bekommen, dieses Spiel zum allerersten Mal in die dritte Dimension zu überführen, denn bis dato war dieses Spiel ein 2D-Plattformer. Aufregend. Und da eröffnen sich natürlich eine ganze Menge von Fragen. Wie macht man das? Was sind die Herausforderungen? Haben die auch Kontakt mit den originalen Schöpfern von damals? Und so weiter und so fort. Und nicht nur das, wir haben nicht nur über diese Arbeit gesprochen, sondern auch über das Portfolio von Sluggerfly, das ich hochinteressant finde, denn sie bringen Dinge zusammen, die man da draußen im Spielregal nicht so häufig sieht. Und wir tauchen nochmal ab in die Vorbereitung auf die Gamescom, die dieses Jahr ja auch stattfinden wird. Bevor wir zu dem Gespräch kommen, möchte ich euch noch auf eine Petition hinweisen, die mir persönlich sehr am Herzen liegt und die sich um ein Thema dreht, das aktuell einige Entwicklerinnen und Entwickler schwer beschäftigt, aber auch die Welt drumherum. Und zwar geht es um den Vorfall, dass einige Zahlungsdienstleister, vor allem PayPal, Visa und Mastercard, Druck gemacht haben auf die Anbieter oder die Besitzer vielmehr der Online-Läden, sowohl von itch.io als auch von Steam. Und zwar in der Hinsicht, dass sie gesagt haben, hey, ihr habt hier einige Spiele im Angebot, die stellen explizite Inhalte zur Schau. Wollen wir nicht, dafür sind wir nicht da, angeblich als Zahlungsdienstleister. Wenn ihr mit uns weiter zusammenarbeiten wollt, müsst ihr diese Spiele aus dem Sortiment nehmen. Und diese beiden Läden haben dieser Forderung Folge geleistet und infolgedessen hunderte Spiele eben mit diesem Themenstempel aus ihren Läden verbannt. Und das ist in mehrfacher Hinsicht ein hochproblematischer und besorgniserregender Schritt. Erst einmal natürlich für die Entwickler und Entwicklerinnen selbst, die betroffen sind, weil ihre Spiele jetzt aus dem Laden rausgenommen sind. Teilweise auch Projekte davon betroffen sind, die seit Jahren in Arbeit waren und kurz vor ihrem eigentlichen Release standen. Es geht aber natürlich auch noch weiter, weil man sich die berechtigte Frage stellen muss, okay, was bedeutet das, wenn jetzt private Zahlungsunternehmen Forderungen stellen können an diese Stores und sagen können, hey, euer Angebot, in welcher Hinsicht auch immer, in dem Fall geht es um Spiele mit expliziten Inhalten, gefällt uns nicht, nehmt das raus, sonst arbeiten wir nicht mehr mit euch zusammen. Und diese Läden dann sagen, jawohl, machen wir. Da zieht sich ein Rattenschwanz nach, der hochproblematisch ist. Ich hoffe, das ist klar erkennbar. Und eine Petition, die angestoßen wurde, unter anderem von der Journalistin Nina Kiel, von der Professorin Lena Falkenhagen, Mareike Ottmann, Madeline Egger, das sind alles Menschen, die man aus der deutschsprachigen Branche kennt, die sich sehr engagieren für Themen dieser Art und die diese Petition nun ins Leben gerufen haben, um zum einen darauf aufmerksam zu machen und Druck auszuüben auf diese Zahlungsanbieter. Also hier möchte ich mal verweisen auf diese Petition, die ist verlinkt in der Folgenbeschreibung. Hier bei Okay Cool wird es dazu auch noch einen Podcast in Bälde geben, wo Menschen, die davon betroffen sind, zu Wort kommen, um dieses Thema noch einmal ordentlich aufzurollen. Ich wollte aber jetzt schon einmal, weil diese Petition ja durchaus auch zeitkritisch ist, schon einmal darauf hinweisen. So, Menschen, in welchen Zeiten leben wir? Nun aber, der Sprung ins Gespräch zwischen Dominik Plassmann und mir. Oh Gott, so. Und dann, oh, das ist jetzt ein aufregender Moment, möchte ich mit was beginnen, auf das ich dich, glaube ich, bei all unseren Begegnungen, Klammer auf, einer, Klammer zu, noch nie angesprochen habe. Und jetzt kann ich es tun. Und zwar, ich fange mal so an. Du heißt ja auch Dominik, richtig?
Das ist richtig, ja.
So, wichtige Frage. Und mich interessiert es wirklich von Herzen. Wie zufrieden bist du mit deinem Vornamen? Erzähl mal.
Ich stehe meinem Vornamen, glaube ich, relativ neutral gegenüber. Ich finde erstmal ganz gut, es gibt ab und zu mal, also der Name ist nicht super exotisch, aber es gibt auch nicht überall 20 Dominiks.
Ja.
So, das muss man sagen. So, ich finde die quantitative Verteilung des Namen Dominiks ist ganz angenehm erstmal.
Ja.
Ich habe auch die einfachste Schreibweise, glaube ich. Du auch, ne? Mit Ito. K am Ende.
Ja, ja. Zwei I. Ich habe auch Spezialisten schon gehabt, die mit Y schreiben wollen.
Echt, das habe ich noch nie. Mit E habe ich öfter Dominik.
Ja.
Aber meistens, wenn man sagt, ich heiße so, dann schaffen die Leute das auch, das zu schreiben im Normalfall. Es ist jetzt aber auch kein besonders toller Name. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie denke, boah, dann stellt man sich vor und die Leute verneigen sich ehrfürchtig, weil sie denken, wow, das ist ja was ganz Besonderes. Aber ist auch okay. Ich finde, es ist okay, nicht durch seinen Namen direkt aufzufallen.
Es kommt noch eine Folgefrage, halt dich fest. Ich leite hin und sage, ich habe den ja auch und war damit immer unzufrieden, weil ich finde, also davon abgesehen, dass Leute ihn wirklich oft in meinem Leben falsch geschrieben haben, du hast schon vom E erzählt, es gibt dann noch das Kapitel mit dem CK hinten, was auch ganz furchtbar ist, aber alles schon erlebt. Und das plus, ich finde einfach vom Klang her, das ist so ein Durcheinander, aus Vokalen und Konsonanten. Ich finde, es klingt einfach nicht toll. Es gibt Namen, die gehen dir so über die Zunge und du denkst dir, wow, einfach wunderschön. Was mir zuallererst einfällt, ausgerechnet Ygritte, finde ich ein toller Name. Also von daher komme ich. Und deswegen habe ich vor vielen Jahren, also locker über 15 Jahren, ja, lass es 10 sein, mir versucht, einen Spitznamen zu etablieren, damit ich überall nur noch mit diesem Namen angesprochen werde, der schöner klingt in meinen Ohren und der wirklich wenig Potenzial für Falschschreiberei hat. Und zwar Dom. Habe ich überall etabliert, beruflich, privat. Ich glaube, nur meine Frau Mama nennt mich nicht so und vielleicht noch Freunde aus Studienzeiten. Aber sonst war es das. Deswegen, Frage drängt sich geradezu auf und ich sagte schon, das sind spezielle Fragen, aber es interessiert mich wirklich von Herzen. Hast du dir infolgedessen der so mäßigen Begeisterung über deinen Namen dir einen Spitznamen mal zugelegt?
Ich mir selber nicht, aber es gab mal die, sehr etabliert war mal die Abwandlung Domse, finde ich nicht schön, muss ich sagen. Keine schöne Version, die habe ich mir auch nicht selber ausgesucht. Ich weiß auch nicht, wo die herkam, die war aber irgendwann in gewissen Personenkreisen irgendwie mal präsent. Was ich aber wiederum sehr lustig finde, meine Mutter hat mich früher, und es rutscht immer noch manchmal raus, Dömmchen genannt.
Das ist ja wundervoll.
Und da sagt meine Frau jetzt auch gelegentlich mal, und das ist immer recht amüsant, finde ich.
Aber wunderschön. Guck mal, und jetzt haben wir uns ganz organisch natürlich eine Brücke gebaut, denn pass auf, Achtung, apropos Namen, ihr und du, vielleicht ahnst du es schon, arbeitet ja gerade an einem riesigen Namen. Und dann dachte ich mir, das ist eine Brücke, über die können wir laufen, Super Meat Boy 3D. Ich finde das wahnsinnig aufregend. Dazu habe ich ein paar Fragen und noch viele andere. Wir fangen aber mal da an, glaube ich. Und ich habe mich zuallererst gefragt, als ich diese Ankündigung vor einiger Zeit sah, dass ihr vertraut wurdet mit dieser Arbeit an diesem Spiel, wie das eigentlich kam. Also das ist ja ein super bekannter Name. Ich glaube, es gibt viele Studios da draußen, die sich darum reißen würden, damit irgendwas machen zu dürfen. Wie kamt ihr da dran?
Die Story ist leider nicht so super aufregend,
du musst sie aufregend
könnte.
Machen. Das Band ist teuer. Es liegt jetzt in deiner Verantwortung, das so zu erzählen, dass das richtig spannend wird.
In einem Kampf auf Leben und Tod, letztes Jahr auf der Gamescom, da war so eine Ausschreibung und da mussten Indie-Devs sich bekämpfen mit so, in so einem Ring, weißt du, wo die laufen, die Leute davon, so drum rumstehen und einen wieder in den Ring schubsen. Und da haben wir uns einfach mit roher Gewalt durchgesetzt.
Bin ich mir nicht sicher, ist das jetzt, also stimmt das?
Ja, das stimmt.
Okay, jetzt.
Nein, also die wahre Geschichte ist relativ unspektakulär. Wir haben ja Hellpie, unser letztes Spiel, zusammen mit Headup gepublished. Mhm. Also die haben das Spiel gepublished. Und Headup haben einen ganz guten Draht zu Tommy, der ja der Mitentwickler damals vom ersten Super Meat Boy war. Und da schwebte dieser Plan wohl schon länger irgendwie im Raum, dass man da mal irgendwie eine 3D-Version draus macht. Und da wir ja jetzt auch schon 3 Plattformer gemacht haben, war das irgendwie relativ naheliegend, uns da mal zu connecten. Weil es gibt ja tatsächlich nicht so viele Studios, die 3D-Plattformer entwickeln. Auch zu Recht, weil das ist nicht so das dankbarste Genre, würde ich jetzt einfach mal sagen, aus Entwicklersicht. Da kommen halt viele Probleme immer zusammen, wenn man so ein Spiel macht. Und ja, dann gab es halt erste Gespräche, dann wurden wir alle so connected. Und der erste Schritt war, einen Prototypen zu entwickeln, weil es war von Anfang an nicht ganz klar, funktioniert das eigentlich in 3D? Ne? Ich meine, man kennt ja die üblichen Probleme bei einer Transition von 2D in 3D, dass es nicht immer so die beste Idee ist. Und deswegen haben wir erstmal 6 Monate lang einen Prototypen entwickelt, beziehungsweise verschiedene Prototypen. Also wir haben viel mit der Kamera rumgespielt, mit dem Movement Speed etc., um so ein bisschen zu gucken, kriegen wir das überhaupt hin? Und sind dann doch zu einer Lösung gekommen, die alle Beteiligten irgendwie ganz cool fanden. Also diese statische Kamera war so die Wahl am Ende. Und dann wurde die Produktion eigentlich auch direkt in die Wege geleitet. Also es war ein ziemlich schneller Vorgang insgesamt tatsächlich. Ich glaube, von den ersten Gesprächen bis zur Produktion waren es tatsächlich nur ein paar Monate, was ganz erfreulich war, ja.
Krass, dieses Spiel selbst, Super Meat Boy, ich habe nochmal nachgesehen, weil ich das gar nicht mehr verorten konnte, gefühlt war es schon immer da, das Original quasi, erschien 2010. Hattest du da irgendeinen Bezug zu diesem Spiel, bevor dieser Auftrag zu euch kam? Also 2010, da kommen wir später auch noch drauf, ich glaube, da warst du noch im Studium, also ganz woanders im Leben. Spielte das irgendwie mal eine Rolle bei dir?
Also es war jetzt nicht mein Lieblingsspiel oder so, aber man hatte das schon irgendwie auf dem Schirm, weil wenn man sich so ein bisschen für Gaming interessiert hat, das war ja so ein bisschen die Anfangswelle der Indie-Games, kann man ja sagen. Auch mit Indie-Game The Movie zusammen hat das ja so ein bisschen ein Auge erstmal irgendwie Augen drauf gezogen, ne? Dass es auch kleine Titel gibt von kleinen Teams oder von Einzelentwicklern. Und diese Anfangswelle der Indie-Games hat man natürlich, also ich zumindest, schon mitgekriegt als jemand, der auch Videospiele irgendwie spielt und ja auch in dem Bereich studiert, ne, natürlich. Deswegen, ich habe es auch damals ein bisschen gespielt, aber nie zu Ende, muss ich ehrlich sagen. Da hatte ich tatsächlich nicht den Nerv zu, weil das ja schon ein eher anstrengendes Unterfangen ist, das Ganze durchzuspielen.
Ja, ich würde da so gerne mal noch nachfragen. Du musst dann ein Zeichen geben, sobald man das legal nicht mehr darf und da irgendwelche Vertragsklauseln uns den Weg versperren. Aber bis dahin, wie kann ich mir das denn eigentlich vorstellen? Wie macht ihr das jetzt eigentlich? Also zum Beispiel schon, gibt es Rahmenbedingungen von Edmund McMillan, das ist ja einer der Mitentwickler, und du hast ihn schon genannt, Tommy, tja, wie spricht man den Nachnamen aus?
Refenes würde ich sagen. Aber wir normalerweise wird der Nachname nicht genannt, das heißt, der wird sehr selten.
Also gab's Tommy. Gab's Briefings von Tommy und Edmund, die gesagt haben, alles klar, ne, vielen Dank, aber uns wäre es lieb, wenn folgende Dinge in eurer Umsetzung für 3D enthalten blieben? Also wie eng war das, ich sag mal, kreative Korsett, mit dem ihr jetzt so arbeiten müsst?
Erstmal muss man dazu ja sagen, die Rechte liegen ja mittlerweile allein bei Tommy.
Ja.
Weil Edmund und Tommy sind ja irgendwann auseinandergegangen.
Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht. Ach, guck mal.
Ja, ja, die sind ja getrennte Wege gegangen. Mhm. So, das heißt, Meat Boy liegt bei Tommy und Edmund ist da tatsächlich gar nicht mehr involviert.
Ah, ja.
Was ich mir auch gar nicht so leicht vorstelle, weil er natürlich kreativ ja auch damals der Haupt, also der kreative Part des Teams war zu großen Teilen, soweit ich das weiß zumindest. Das heißt, wir sind bezogen auf das Projekt sind wir einfach nur mit Tommy im Kontakt. Aber der ist auch involviert. Also wir haben regelmäßig Meetings. Der hat quasi so ein bisschen die kreative Endentscheidungsmacht. Mhm. Also ne, es ist seine IP. Das heißt, er kann natürlich auch am Ende sagen, was er möchte und was nicht. Es ist trotzdem ganz angenehm, weil wir sehr viel kreative Freiheit haben. Also es wird jetzt nicht über jede Kleinigkeit geredet, sondern wir haben regelmäßig Meetings. Da zeigt man halt den Progress, was man gerade so macht. Und Tommy gibt ein bisschen Feedback und trifft am Ende halt so, also er hat quasi ein Veto oder kann sagen, nee, das möchte ich aber nicht haben. Was bis jetzt zum Glück aber relativ selten passiert ist. Also wir sind da kreativ, glaube ich, ganz gut auf einer Ebene. Das macht es natürlich deutlich leichter, dass da nicht ständig irgendwelche Konflikte aufkommen. Und Tommy hat vor allen Dingen, weil er ja das erste Meat Boy auch programmiert hat, am Anfang relativ viel Feedback gegeben und mit uns das Movement ausgefeilt im Detail. Ne? Also wir haben quasi ihm ganz viele Variablen offengelegt fürs Movement, also Geschwindigkeit des Charakters, wie hoch kann man springen, wie schnell läuft man an der Wand, diese ganzen Dinge. Und die hat er dann ein bisschen getweakt. Also das war so ein Hin und Her, um das Feeling wirklich genau so zu kriegen, wie es bei Meat Boy sein soll. Also das hat schon ganz gut funktioniert.
Ich muss natürlich nachfragen, einen dieser wenigen Veto-Momente, kannst du da was erzählen? Also was ist dann etwas, wo du an deinem PC sitzt und da reinsprichst und sagst, hallo, Tommy, das wäre unsere Idee und man hört nur dieses verzerrte, schreiende, so stelle ich mir das natürlich vor, Veto, nein, das machen wir nicht.
Das kam so tatsächlich noch nicht vor, ja. Wir versuchen es aber, glaube ich, jetzt noch ein bisschen auszureizen, weil wir wollen ja schon, also als Lagerfly haben wir ja schon so ein bisschen den Ruf, dass wir auch weirden Kram machen.
Ja.
Und die alten Spiele waren ja auch ein bisschen weird. Und Super Meat Boy ist natürlich jetzt ja auch, passt ja auch ganz gut, weil das hat ja auch schon immer so ein bisschen schrägen Humor. Das hat ja so ein bisschen diese frühen Flash-Animation-Vibes auch. Ich meine, es hat ja auch als Flash-Game angefangen und das merkt man ja auch dem Spiel, vor allen Dingen dem ersten an, so vom Humor, ne? Also diese klassischen Newgrounds-Flash-Cartoons und so. Und wir wollen mal gucken, wie weit wir so ein bisschen gehen können mit den abgefahrenen Ideen. Das wird sicher noch passieren, dass da zumindest mal diskutiert wird, können wir das jetzt wirklich so ins Spiel bringen, auch bezüglich Altersfreigabe und so. Bis jetzt haben wir da aber noch nicht allzu viel gemacht. Also ich glaube, es gab noch keinen ernsthaften Konflikt, aber es gab natürlich mal Gespräche darüber, dass ein Bossfight zum Beispiel so nicht funktioniert oder das Design von Charakteren abgeändert werden muss und so. Aber leider auch jetzt keine emotionalen Ausbrüche, von denen ich da berichten kann, wo die Leute irgendwie, wo wir hinterher mit tränenden Augen vor dem Scherbenhaufen unsere Ideen
Ja, Gott sei Dank. So. Aber außerhalb von diesen nie vorhandenen emotionalen Ausbrüchen kannst du trotzdem mal von irgendeinem konkreten, und selbst wenn es was ganz Kleines ist, also das kann gar nicht unspektakulär genug sein, aber bin so neugierig, auf welcher Ebene dann jemand, der eben diese IP besitzt zu so einem Spiel, das er ja auch schon ewig begleitet, dieser Tommy, wo er dann sagt, nee, liebe Leute, das möchte ich bitte nicht.
Lass ich mal kurz überlegen.
Ja, klar.
Ich glaube tatsächlich, also so konkret mit so geht das nicht, wurde es tatsächlich nicht formuliert, sondern es gab eher die Dinger wie, also das ist jetzt wirklich langweilig, tut mir leid.
Nein, also das finden wir gleich gemeinsam raus. Ja,
wie so, hier die Farbgebung dieses Settings ist zum Beispiel ein bisschen schwierig, weil man den Charakter nicht gut genug erkennt. Also meistens sind es tatsächlich solche Dinge. Das liegt aber auch zu großen Teilen daran, dass Tommy ja die Story zum Beispiel geschrieben hat.
Ja.
Ne? Das heißt, es gibt schon immer diesen groben Rahmen, in dem wir arbeiten. Deswegen entstehen nicht so häufig diese ganz widersprüchlichen Dinge. Ne? Ich meine, wir haben natürlich mal ein Beispiel. Ich habe natürlich viele Entwürfe für einen Boss gemacht. Und da wird dann natürlich gesagt, so okay, kannst du hier die und die Dinge noch ändern. Aber ich glaube, wir haben wirklich das Glück, dass wir mit Tommy kreativ auf einer ganz guten, ähnlichen Ebene irgendwie sind. So, das hilft sehr, weil das kann ja auch komplett schief laufen, ne? Wenn du jemanden hast, der so eine ganz andere Vision hat, dann führt das natürlich zu Problemen. Aber Meat Boy als etabliertes Franchise ist ja auch einfach da, ne? Das heißt, wir haben uns natürlich ja damit auseinandergesetzt und wissen ja auch ungefähr, was wir machen wollen.
Ja.
Oder was diese Marke verlangt, ne? Wir haben, glaube ich, schon ganz gut das Produkt verstanden. Deswegen machen wir jetzt wenig, was so komplett dagegen geht.
Ja, da muss ich auch gleich nochmal nachfragen. Aber nochmal auf der anderen Seite, kannst du von was berichten, wo du jetzt stand jetzt? Ich habe gelesen, ich glaube 2026 ist offiziell aktuell die Info, soll das Spiel erscheinen irgendwann. Kannst du uns von was berichten, wo du jetzt auf der anderen Seite draufschaust und sagst, Mensch, ich bin so stolz und freue mich auch richtig, dass wir als Team diese Idee reingebracht haben? Also, dass wir gesagt haben, so, guck mal, wollen wir das nicht so machen? Und es hieß ja, gibt's da was?
Ich glaube grundsätzlich das ganze Movement, weil Meat Boy ist ja sehr dieses sehr fokussiert auf Wandmovement. Ne? Ja. Ich meine, du hast ja den ersten Teil wahrscheinlich vor Augen, ne, wo du ja sehr viel die Wände hochspringst. Und das in den 3D-Raum zu übertragen, war nicht so einfach, weil wir natürlich gesagt haben, okay, wenn es 3D ist, dann möchten wir auch horizontale Bewegungen an der Wand haben. Und das so zu tweaken, dass es funktioniert, also augenscheinlich funktioniert zumindest, also alle, die es bis jetzt gespielt haben, scheint's zu gefallen. Das in Kombination mit der festen Kameraperspektive, also dass wir an dem Punkt gekommen sind, da sind wir schon halbwegs stolz drauf, weil wir das Gefühl haben, dass wir schon einen einigermaßen präzisen 3D-Plattformer gerade bauen.
Ja.
Das ist halt eine Riesenherausforderung, ne? Präzision plus 3D-Plattforming ist halt immer so ein Ding, wo man mit struggelt, und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Das ist schon so der Kern des Spiels, glaube ich, zu dem wir auch viel beigetragen haben und auf den wir auch recht stolz sind, auf jeden Fall.
Die Sache mit der feststehenden Kamera, es klingt so, als wäre das nicht von Anfang an so geplant gewesen, dass ihr noch mit einer freien Kamera experimentiert habt. Stimmt das?
Haben wir gemacht, ja.
Also, boah, also auch, ich kann quasi mir vorstellen, wie, und ich höre es immer noch, wenn man genau die Ohren spitzt, ich kann immer noch hören, das erleichternde Ausrufen eures Teams, als es hieß, okay, wir machen eine feste Kamera, weil ich stelle mir das wirklich wie eine riesige Erleichterung in der Entwicklung vor. Also andersrum gesagt, so ein Spiel mit einer freidrehbaren Kamera zu machen und dann so einen Präzisions-3D-Plattformer zu gestalten, das ist doch irre schwer, oder?
Ja, das, also es hat schon so halb funktioniert.
Ja.
Wir hatten einfach so ein offenes Level mit einer freien Kamera und sonst war das Movement relativ ähnlich. Es war nichts, also jetzt, der Charakter hat sich nicht komplett anders verhalten. Man hat aber sehr schnell gemerkt, wenn du so einen schnellen Charakter hast und so komplexes Movement, also die Aktionen, die du ausführen kannst, sind nicht komplex, aber dadurch, dass du die Wände immer mit einbeziehst, wird es natürlich komplex.
Ja.
Wenn du dann noch die Kamera steuern musst, wird das schon echt anstrengend, und eine automatisch gut funktionierende Kamera zu machen, die mit diesen ganzen Systemen vernünftig interagiert und funktioniert, haben wir von Anfang gesagt, das ist quasi unmöglich. Also das kriegt man einfach nicht hin. Man sieht ja jetzt auch bei großen Titeln, ne? Ich weiß nicht, ob du Donkey Kong Bonanza gespielt oder gesehen hast.
Nur gesehen, ja.
Da hast du ja auch diese Feature, dass du dich durch die Umgebung buddelst, ne? Und obwohl es ein sehr gepolischter Nintendo-Titel ist, kriegen die das da mit der Kamera auch nicht richtig hin. Ne? Ja. Sobald du von Gesteinsmassen umgeben bist oder dich irgendwo durchgräbst, hast du sofort natürlich Probleme mit der Kamera. Und bei uns ist das nicht ganz so komplex wie jetzt bei Donkey Kong, aber du hast schon oft Situationen, wo die Kamera einfach da nicht so genau weiß, was sie machen soll. Mhm, das haben wir auch bei Helper ja schon erlebt. Da haben wir versucht, eine mehr oder weniger autark funktionierende Kamera zu integrieren. Und das haben wir auch nicht perfekt gelöst gekriegt, ne? Weil du hast so viele Sonderfälle. Was machst du, wenn du gegen eine Decke springst, die Kamera aber, ne, eigentlich über dich gerichtet ist? Und was machst du, wenn du dich dann schnell umdrehst, aber hinter dir eine Wand ist? Ne? Du hast so viele Einzelfälle, die zusammenspielen, dass das eigentlich so komplex ist, dass man das nicht in einem vernünftigen Zeitrahmen nicht hinkriegt, meiner Meinung nach.
Ja, spannend. Auch nochmal zu dem, was du gesagt hast, mit dem, ich habe das Produkt verstanden, Super Meat Boy. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Das stelle ich mir als eine der großen Herausforderungen bei diesem Projekt vor, oder bei diesem Spiel. Diese Balance zu schaffen aus, okay, wir machen hier wirklich was Neues. Es ist ein neuer Eintrag in diese Super Meat Boy-Geschichte, 3D und all das. Aber gleichzeitig, wie du es ja auch selber schon gesagt hast, ein Spiel zu machen, was immer noch Super Meat Boy ist, und dafür auch erstmal herauszufinden, was ist eigentlich Super Meat Boy. Und dann spannend vielleicht sogar, das ist dann so die potenziell toxische Kirsche auf dem Kuchen obendrauf, ein Spiel zu entwickeln, wo die Hardcore-Fans, die seit 500 Jahren den ganzen Tag da ihre Super Meat Boy-Poster angucken, sagen, okay, das ist schon in Ordnung. Also wie macht man das, diese Balance aus dieses Franchise so, um einen weiteren Eintrag zu bereichern, dass Fans sagen, jawohl, vielen Dank, aber dass es auch was kreativ Eigenes ist, was euch als Studio glücklich macht?
Also erstmal muss man natürlich sagen, ich glaube, alle glücklich machen kann man eh nicht. Ne? Also ja. Es wird natürlich hinterher Leute geben, die sagen, ja, seid ihr dumm, warum macht ihr das in 3D, macht ja überhaupt keinen Sinn. Ne? Also diese Kommentare wird es wahrscheinlich geben. Es wird auch Leute geben, die sagen, das ist nicht präzise genug, weil wenn du es mit dem 2D-Spiel vergleichst, hast du natürlich ein anderes Feeling. Aber ja, ich meine, das ist natürlich erstmal eine Herausforderung, ne? Die Essenz von einem Produkt oder von einer IP erstmal rauszufinden und für sich klar zu machen, was ist das überhaupt? Ne? Das ist ja nicht immer einfach und das ist ja auch subjektiv. Ne? Also da werden wahrscheinlich nicht alle Leute das Gleiche sagen. Für uns war es bei Meat Boy aber schon klar, du hast halt, also es gibt ein paar Aspekte, die dieses Spiel einfach haben muss, unserer Meinung nach. Ne? Du hast diesen Schwierigkeitsfaktor, es war ja schon nicht unbedingt ein Rage-Game, aber es lebte ja schon davon, dass es sehr schwierig ist. Du hast einen super schnellen Spielflow, ne? Du stirbst, du respawnst sofort, du hast keine Verzögerung, du hast sehr kurze Level. Wenn du das Level schaffst, kommst du sofort ins nächste Level. Ne? Du hast so einen sehr, sehr schnellen Gesamt-Game-Flow, der halt auch essentiell ist, unserer Meinung nach. Dann hat man, finde ich, den Vibe, also habe ich ja schon angerissen, ne? Dass diese Flash-Cartoon- Vibes, also diese Art von Humor auch ein bisschen mit drin sein muss. Und man hat so ein paar essentielle Feature, wie dieses Replay-Feature. Du hattest bei Meat Boy, wenn du das Level geschafft hast, hattest du ein Replay, wo du all deine Versuche gleichzeitig hast ablaufen sehen. Das heißt, da liefen dann 20, 30 bis 100 Meat Boys gleichzeitig durchs Level. Und du konntest sehr gut sehen, wo sind wie viele gestorben. Also wie habe ich das Level überhaupt gespielt jetzt in allen Versuchen. Und das waren alles Sachen, wo wir gesagt haben, okay, das muss irgendwie drin sein und das müssen wir abbilden. Und dann ist natürlich die erste Herausforderung, kann man das alles beibehalten in 3D? Ne? Kann man die Präzision beibehalten? Kann man diesen schnellen Flow beibehalten? Kann man dieses Replay-Feature integrieren? Und zum Glück haben wir das irgendwie, glaube ich, alles geschafft. Was wahrscheinlich ein bisschen kontrovers ebenfalls ist, ist der Look. Ne? Das erste hat ja so einen sehr stilisierten, simpleren Look. Den haben wir natürlich irgendwie versucht zu modernisieren, ne? Und das auch ein bisschen aktuell zu halten. Das heißt, wir haben jetzt schon so einen stylized 3D-Look, der ein bisschen weg ist von dem Comic-Look, von dem ursprünglichen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir auch mit dem Look die Vibes vom Spiel ganz gut irgendwie wiedergeben.
Habt ihr euch da alle zu Beginn dieses Projekts, oh Gott, das habe ich noch gar nicht gefragt, wie lange arbeitet ihr da schon? Wann ging das eigentlich los? Letztes Jahr, hast du gemeint?
Wir arbeiten jetzt Produktion ungefähr knappe 2 Jahre, glaube ich, und der Prototyp davor war noch 6 Monate.
Krass. Also, Entschuldigung?
Ja, am Ende wären es so um die 2,5 bis 3 Jahre, irgendwie sowas wird sein.
Krass. Gab es da zu Beginn dann mal so eine Phase, dass du gesagt hast, so liebes Team, ne, Hausaufgaben, alle installieren sich Super Meat Boy daheim und gucken sich das überhaupt mal an, um alle auf den gleichen Stand zu bringen? Habt ihr euch da im Büro alle zusammengesetzt und das gespielt? Gab es sowas, so ein gemeinsames, okay, wir erleben jetzt nochmal dieses Spiel von 2010?
Ja, wir haben uns schon, also wir haben es auch zusammen, also erstmal haben wir nicht zusammen gespielt, sondern jeder hat es für sich erstmal gespielt, wir haben schon gesagt. Wir haben ja zu dritt gestartet, muss man dazu sagen, ne? Wir sind ja jetzt 7, aber den Prototyp haben wir noch zu dritt entwickelt, also wir haben erst in der Produktion aufgestockt. Das heißt, in der Phase waren wir quasi die Ursprungsgründer der Firma und wir sind natürlich ganz gut aufeinander eingespielt und haben natürlich gesagt, okay, jeder guckt sich das jetzt nochmal an, weil es wäre vielleicht etwas leichtsinnig, in die Produktion zu gehen, ohne das Ursprungsprodukt zu kennen. Das, glaube ich, wäre vielleicht auch ein interessanter Ansatz gewesen. Aber ja, also wir haben das Spiel gespielt. Es gibt natürlich mittlerweile auch sehr viel Video-Essay-Kram auf YouTube dazu, ne, weil das Spiel dementsprechend eine entsprechende Größe hat. Das heißt, man findet schon sehr viel Material über dieses Spiel, was man sich angucken kann und überhaupt über das Franchise. Und da taucht man natürlich schon erstmal ein bisschen rein, ne? Genau um das, was wir ja gerade schon besprochen haben, zu finden, um halt die Essenz des Produkts überhaupt erstmal so ein bisschen rauszufinden für sich.
Ja.
Das heißt, das haben wir schon gemacht und das haben wir dann natürlich auch den Leuten, die neu ins Team gekommen sind, aufgetragen, sich das Spiel schon einmal vernünftig anzugucken.
Ja. Wir haben es eben schon mal berührt, aber ich will da nochmal ganz gezielt drauf hin, und zwar auf die Reaktionen dann die möglichen der Fans und der Leute, die ja wirklich auch sehr engagiert hinter diesem Produkt her sind. Und du hast ja auch schon sehr weise und klug gesagt, man kann nie alle Menschen wirklich gleich happy und zufrieden machen. Jetzt ist das ja so, ich formuliere es mal so, Menschen mit einer ganz großen Fantasie, die sehr ausgeprägt ist, könnten jetzt so etwa ein Jahr vor Release irgendwie summa summarum zu Bett gehen und dann Albträume haben von diesem riesengroßen, größtenteils Negativschriftzug auf Steam, der sich ja bei so Spielen einstellt, wo wirklich ganz viele Leute sagen, okay, was für ein Rotz einfach, ob das jetzt begründet ist oder nicht, keine Ahnung. Ist das was, so du als Mensch, was du manchmal mit dir zu Bett trägst, oder gehst du anders mit dieser Situation um, weil ein gewisser, also Druck ist natürlich jetzt schon, ist ein starkes Wort, aber so eine gewisse, ich sag mal, Erwartungshaltung spürt man ja da draußen. Wie gehst du damit als Mensch um? Bist du da super cool und gar kein Problem? Oder ist das wirklich was, wo du dann abends noch, ne, beim Abendgebet sitzt und denkst, oh Gott, also bitte mach, dass das gut ausgeht?
Also ich bin da mittlerweile halbwegs gelassen, glaube ich. Einfach, ja, weil man macht das ja jetzt schon länger, ne? Ich meine, wir haben 3 eigene Titel schon released, ja, die zum Glück immer recht positiv, ja, angenommen wurden. Das heißt, man ist gelassener, als man es am Anfang natürlich war. Aber klar, diese Erwartungshaltung schwebt schon ein bisschen über einem. Ich hatte das nicht so ganz präsent in den letzten Monaten, aber als dann die Ankündigung kam, ne, es wurde ja der Trailer vor ein paar Wochen, der erste, released, hat man natürlich schon nochmal ein Bewusstsein dafür gekriegt, ne? Weil dann, ich glaube, der hat mittlerweile auf Xbox auf dem Channel 800.000 Aufrufe oder so, ne? Wow. Da merkt man natürlich schon, okay, das interessiert die Leute schon auch tatsächlich, was wir machen. Und eine gewisse, ja, Anspannung wäre zu viel gesagt, aber man hat schon öfter den Gedanken, okay, wir haben hier eine Erwartungshaltung, ne? Das ist der Riesenunterschied zu unseren Produkten davor, weil da hat sich vor Release natürlich erstmal im Vergleich jetzt keiner für interessiert, ne? Und jetzt merkt man schon, ja, okay, die Leute haben da ein Auge drauf. Ich bin aber insofern ein bisschen entspannt, weil die Trailer, die wir bis jetzt veröffentlicht haben, glaube ich, sehr klar zeigen, was das Spiel ist und wie es funktioniert. Und weil man anhand der Reaktion zumindest schon gewisse Tendenzen, glaube ich, ablesen kann, ne? Also es gibt viel positives Feedback, und das Feedback, was bis jetzt an, also die Negativkommentare, die bis jetzt da waren, entsprechen auch ungefähr der Erwartung, die man so hatte, ne? Also die Kommentare, die kommen, sind natürlich, ja, das kann in 3D ja nicht präzise sein, ne? Die Grafik, das sieht nicht mehr so aus wie das alte Spiel. Das heißt, ich glaube, wenn man sich im Vorhinein schon viele Gedanken drüber macht, wie die Rezeption ist, dann trifft einen das nicht so hart.
Ja.
Und die Hauptanspannung kommt eher daher, bei mir zumindest, wie in den meisten Produktionen, okay, wir müssen damit auch fertig werden. So, das ist,
Ne?
Ja. Weil es ist natürlich immer, ich meine, du kennst es ja als, man kennt es ja auch als Konsument.
Ja.
Softwareentwicklungen sind selten genau on track, und es gibt oft Verschiebungen, und das alles so genau einzuhalten, wir sind momentan auf einem guten Kurs, muss ich dazu sagen.
Stark.
Ist natürlich trotzdem, ne? Man hat trotzdem immer im Hinterkopf, oh, das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden, das ist noch offen. Das, ich glaube, ganz abschütteln kann man das nie. Also ich würde lügen, wenn ich da 100% entspannt bin. Aber es stresst mich jetzt auch nicht jeden Tag. Also es ist ein gut aushaltbarer Zustand, würde ich sagen.
Okay. Gibt's da eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es da offiziell schon Konkreteres gibt, noch was Näheres als, okay, irgendwann 2026 soll es erscheinen? Oder ist das, soll das erstmal so vage bleiben?
Intern gibt's natürlich einen Termin.
Das ist der Leak-Moment. Im Vorgespräch haben wir es noch gehabt. Ganz kurz, liebe Leute da draußen, wir haben noch 2 Minuten uns gehört, bevor es hier wirklich on air ging. Und da hast du gesagt, ich hab's vergessen, aber es ging um Leaks, und du hast gesagt, mal gucken, ob mir irgendwie was rausrutschen wird. Das ist er. Und jetzt ignoriere, dass ich das angekündigt habe.
Nee, ey, das ist nicht mal ein Leak. Das ist nur, ich wollte nicht weitergehen. Es gibt einen internen Termin, der ist aber noch nicht veröffentlicht.
Ah, okay, alles klar. Sollte ich eine Herbstjacke oder ein T-Shirt tragen, wenn das Spiel rauskommt?
Naja, gut, es wurde ja gesagt Early 26. Ah, okay. Also es gibt ja einen groben Zeitrahmen, und innerhalb dieses Zeitrahmens gibt es schon einen genauen angepeilten Termin. Wann der aber bekannt gegeben wird, das wird sich
hier, Doppelpunkt. Nein, okay, alles gut. Nur eine Frage noch zu diesem Spiel, bevor wir in eine andere Richtung weiterwandern. Es war ja jetzt auch ganz frisch, während wir reden, ich glaube, es läuft nicht mehr, diese Games Forged in Germany Steam-Event-Sache, wo ganz viele Spieler aus dem deutschsprachigen Raum sich vorgestellt haben, viele auch mit einer Demo. Ihr wart auch mit einer Kachel dabei, aber ich glaube, ne, ohne Demo, ansonsten wäre es oberpeinlich, wenn ich das nicht gespielt hätte.
Das ist schon richtig, es gab keine Demo.
Gott sei Dank, um Gottes Willen. Hat das, könnt ihr das schon sehen, spürbar irgendwas noch gebracht im Hinblick auf, ne, hier Wishlist und so ein Kram? Kannst du dazu was sagen? Das finde ich auch immer hochspannend.
Ja, das hat schon ganz ordentlich Wishlist gebracht. Oh. Ich meine, das ist ja mittlerweile irgendwie der Messwert, der einzige, den man hat, ja, ne, vorm Release. Ja. So Wishlist ist ja immer irgendwie mittlerweile essentiell, weil man anders schwer irgendwie erahnen kann, wie viele Leute überhaupt Interesse haben. Und ja, solche Events, so Steam-Events sind schon das Ergiebigste, vor allen Dingen was Wishlist angibt. Natürlich, weil es ja auf Steam selber direkt stattfindet und Steam ja selber auch so ein bisschen darauf hinarbeitet, dass die Leute Dinge wishlisten. Das heißt, das hat schon viel gebracht, ja. Also diese Showcases und Steam-Events sind schon sehr gut. Wobei man dazu sagen muss, dass die Wishlist leider auch nicht mehr so ein guter Indikator ist, wie sie mal war.
Ach.
Ne, es gab früher gewisse Conversion Rates, von denen man ausgehen konnte. Ne? Man hat irgendwie gesagt, ja, wenn du 100.000 Wishlist hast, verkaufst du im ersten Jahr, was weiß ich, irgendwie um die 10%. Ist jetzt keine genaue Zahl, ja, ne, ist nur so ungefähr. Und das hat sehr nachgelassen, dadurch, dass alle natürlich sehr darauf bedacht sind, Wishlists zu sammeln, hat man dann nicht mehr so eine feste Conversion Rate. Ne? Das ist natürlich immer noch wichtig, aber ich habe auch schon von Fällen gehört, wo die Conversion Rate dann von Wishlists zu verkaufen bei 2% oder so lag, was natürlich das Ganze noch mal schwieriger macht. Ne?
Das ist ja interessant. Was einige Menschen sagen, mit denen ich gesprochen habe in der Vergangenheit über genau dieses Thema, dass dann hier eine Demo richtig helfen kann, um eben aus dieser, okay, ich pack das auf die Wishlist, noch ein, okay, ich habe eine Demo dazu gespielt und die war richtig geil, ich pack's auf jeden Fall auf die Wishlist, Moment zu machen. Ihr hattet ja, wie wir jetzt schon festgestellt haben, keine. War das Kalkül? Wurde da eine Deadline nicht geschafft oder was hat's damit auf sich?
Nee, das war nicht beabsichtigt. Also
ja,
was ich sagen kann, es wird auf der Gamescom eine Demo geben.
Cool.
Das wurde schon announced. Also es gibt eine Demo, aber es war halt, ich meine, das sind ja auch teilweise Entscheidungen, die der Publisher trifft,
ja,
ne?
Ja,
wo Head Up natürlich dann eine Strategie hat. Und es war schon eine bewusste Entscheidung, da jetzt noch keine Demo zu veröffentlichen. Ob noch eine kommt, ist auch noch nicht klar.
Ja.
Weil es, wie du schon sagst, kann es natürlich sehr gut sein, wenn du kurz vor Release nochmal ein Steam-Event nutzt und da eine Demo veröffentlichst. Es kann natürlich aber auch schaden, ne? Wenn das Spiel die Erwartungen dann nicht erfüllt, ist es natürlich, also es ist natürlich ein gewisses Risiko auch, muss man dazu sagen, ne?
Plus, das ist ja auch nicht so, also da habe ich auch vor einiger Zeit mit Stefan Hövelbrings, der an Death Trash arbeitet, meinen Podcast drüber gemacht. Ich habe mir das bis zu diesem Podcast damals mit Stefan über genau dieses Thema Spiele-Demos das komplett falsch vorgestellt, weil ich auch technisch einfach viel zu wenig Ahnung habe. Ich dachte dann immer, mit so einem leisen Hauch von Ahnung, dass das falsch ist, aber dass das wie so ein Kuchenstück ist, das man aus dem ganzen Kuchen raushebelt, also wenn man eine Demo veröffentlicht, dass man sagt so, ne, hier, ich schneide links was ab, rechts was ab und was ich rausgeschnitten habe, ist die Demo viel Spaß, stimmt ja gar nicht. Natürlich muss da nochmal extra Arbeit reinfließen, ob es jetzt darum geht, Mechaniken zu erklären, die zu dem Zeitpunkt im Spiel noch gar nicht irgendwie erklärt wurden oder das technisch einfach möglich zu machen. Deswegen, ne, auch für die Leute da draußen nochmal die Erinnerung, da fließt Arbeit rein, die darf man auch nicht unterschätzen. Vor allem, wenn das Team ja auch nicht mal 10 Leute sind, wie bei euch.
Ja, so eine Demo ist, wie du sagst, ne, also das ist die sehr vereinfachte Sicht, ist ja klar, du nimmst ja eigentlich nur ein Stück aus dem Spiel raus.
Ja.
Also so, insofern stimmt das ja theoretisch. Aber ja, in der Praxis musst du natürlich überlegen, erstmal, was wollen wir überhaupt zeigen, ne? Weil bei vielen Spielen macht es ja keinen Sinn, einfach nur den Anfang zu zeigen. Ne, sondern du musst ja, willst ja den Kern des Spiels irgendwie auch vermitteln. Und wenn du dann durch 6 Tutorials läufst, durch langweilige, hat der Spieler auch nicht so viel davon.
Ja.
Und du musst natürlich auch Dinge berücksichtigen wie, die Demo muss wahrscheinlich automatisch restarten, wenn länger keiner dran spielt. Ne? Du musst die Menüs anpassen.
Ja.
Was möchtest du den Spieler überhaupt in den Settings einstellen lassen? Also es kommt sehr viel obendrauf, was man berücksichtigen muss. Was so eine Demo doch schon deutlich aufwendiger macht, als man am Anfang immer denkt. Und es hält einen natürlich auch von der eigentlichen Entwicklung ein bisschen ab, ne? Also es frisst natürlich Zeit. Deswegen ist das schon manchmal sehr heikel, vor allen Dingen, wenn es kurz vor Release dann ist und dann noch jemand um die Ecke kommt und sagt, macht mal eine Demo eben, kann das Leute schon ein bisschen zu Verzweiflung bringen.
Ja, Apropos Verzweiflung, tolles Stichwort. Das ist so ein Gefühl, das ich ganz oft verspüre, aber aus so einer Lust heraus. Oh mein Gott, es ist einfach Freitagvormittag, aber wir müssen jetzt durch.
Pass auf. Mir gefällt, wo das jetzt hinläuft.
Ja, pass auf, aber es ergibt alles Sinn. Also, Verzweiflung, ein Gefühl, das ich aus einer Lust heraus empfinde, wenn ich dieses eine Genre spiele, das irgendwie spannenderweise zum roten Faden eures Studios geworden ist, nämlich eben 3D-Plattformer. Ich finde das hoch faszinierend. Ich muss gestehen, bis zu diesem Gespräch und bis zu dieser Vorbereitung auf dieses Gespräch hatte ich überhaupt gar keine Übersicht, was ihr als Studio eigentlich gemacht habt. Wenn du dich erinnern kannst, im Rahmen des DCP, wo wir ja schon mal kurz gesprochen hatten, dieses Jahr, hatte ich ja auch offenbart, dass ich gar nicht auf dem Schirm hatte, wie lange es euch als Studio überhaupt schon gibt, was ich total krass finde. Und da bin ich dann gestoßen, wie gesagt, über euer Portfolio. Und wenn man so will, also vor allem eben Ben & Ed, das habe ich für mich mal so zusammengefasst, also Blood Party habe ich für mich mal zusammengefasst als so eine Art Takeshis Castle mit Zombies.
Das ist perfekt, das ist auch unser Elevator.
Ach, guck mal, ihr habt das Spiel erfasst, Produkt verstanden, toll.
Hast du genau erfasst, ja.
Mega. Und dann eben noch, das war 2017 und dann noch 2022, das schon angesprochene Hellpie, das auch komplett an mir vorbeiging, aber das hat ja einen fantastischen Ruf und eine tolle Rezension, Leute haben das gekauft und. Aber eben auch, was heißt aber, und das ist auch so ein 3D-Plattformer-Ding. Und jetzt ja Super Meat Boy wieder. Und da möchte ich mal fragen, ist das Zufall? Habt ihr oder du dann besondere Liebe für dieses Genre? Was hat es damit auf sich?
Also erstmal ist das eigentlich komplett aus Versehen passiert, muss ich ehrlich sagen. Also eigentlich wollen wir immer Horror-Games machen und haben auch eine sehr große Affinität dazu. Und ja, ich glaube, das merkt man auch den Titeln teilweise auch ein bisschen an.
Ja.
Weil wir haben ja schon immer so düstere, die haben schon immer dunklere Seiten, auch die Spiele. Ne? Wir haben ja, vor allen Dingen Ben & Ed, würde ich sagen, hat schon das erste Horroraspekte und auch eine gewisse Horroratmosphäre.
Ja.
Ben & Ed ist aber tatsächlich entstanden, also das erste Projekt, was wir versucht haben zu machen als Studio, war ein Open-World-Koop-Multiplayer-Ding. So das Übliche, man übernimmt sich am Anfang
ich
komplett
sagen,
und fängt
mein
ein Projekt an, was ja sowieso niemals fertig werden wird.
Krass.
Das haben wir ein halbes Jahr gemacht, haben dann irgendwann dann sehr schlechten Trailer mit zusammengeschnitten, haben den angeguckt und dachten dann so, ja, nee, das ist irgendwie Müll. Und haben dann nochmal angefangen, einfach in eine Konzeptphase zu gehen. Und da gab es dann mehrere kleine Prototypen und Ben & Ed war der, den wir am charmantesten fanden. Und der auch, glaube ich, den Zeitgeist ganz gut getroffen hat, weil das war die Zeit, in der YouTube-Let's Plays noch riesig waren. Ne, da haben die ganzen großen Leute auch noch gespielt. Also PewDiePie hat Indie-Games gespielt, Jacksepticeye, ne? Die ganzen großen englischsprachigen Creator haben da halt angefangen, sich auch so lustige kleine Indie-Games anzugucken. Und wir haben schon gedacht, okay, wir wollen irgendwie davon leben. Dann lass uns vielleicht was machen, was diese Leute auch interessieren könnte. Das war so der Grundgedanke. Und das hat auch sehr gut funktioniert und das war dann halt ein Plattformer. Aber das ist jetzt nicht entstanden, weil wir gesagt haben, wir wollen unbedingt Plattformer machen, sondern weil dieses Konzept in sich einfach sehr schlüssig war und sehr gut funktioniert hat. Und wir gesagt haben, okay, lass uns das machen. Und dann war es naheliegend danach, Nachfolger zu machen. Ne? Blood Party ist ja quasi die Multiplayer-Version von Ben & Ed. Einfach weil die Marke für so eine Indie-Marke doch dann recht groß war. Also wir hatten schon recht viel Aufmerksamkeit. Und Hellpie war eigentlich genau, wie man es nicht machen sollte. Wir dachten, ach, jetzt haben wir zwei Plattformer gemacht, dann können wir das ja, dann lass doch mal noch einen machen. Und sind da relativ naiv drangegangen. Hellpie ist ja so ein bisschen inspiriert von den N64-Titeln. So.
Ja.
Also, ne, Banjo-Kazooie, Super Mario 64, ne, dieses, du hast offene Gebiete, du hast ein interessantes, schönes Movement und hast viel Kram, den du sammeln kannst. Ne, das ist Hellpie so ein bisschen. Haben uns damit aber komplett übernommen. Also dass Hellpie fertig geworden ist, grenzt echt an Wunder fast. Weil die Entwicklung ganz, ganz schwierig war. Wir mussten ständig das Konzept nochmal umwerfen, weil wir waren ganz oft an dem Punkt, wo man das eigene Produkt anguckt und denkt, ja, warum soll das überhaupt irgendjemand kaufen?
Oh.
Und das aber ist natürlich.
Hat man das nicht ohnehin, also tendenziell als jemand, der etwas schafft, das habe ich ja sogar bei meiner Arbeit, die sich mit Texten oder auch mal mit Podcast-Sachen zu tun hat, dass ich mir das angucke und denke, okay, eigentlich direkt in die Tonne damit. Und dann stellst du ja raus, man guckt da viel kritischer drauf als andere. Oder habt ihr da wirklich Anhaltspunkte gehabt, wo ihr gesagt habt, okay, sollten wir vielleicht nochmal in die Garage stellen?
Ich glaube, das ist ja der normale kreative Prozess, ja, ne, den du beschreibst. Ne? Du machst was, du fängst an, denkst, boah, voll cool. Dann guckst du nach zwei Wochen drauf, denkst, boah, das ist ja der allergrößte Müll. Also ich glaube, diese Kurve hat man immer. glaube ich. Und da muss man ja auch lernen, mit umzugehen, ne, und das auch manchmal einfach auszublenden und und irgendwie zu verstehen, okay, nur weil ich das gerade so wahrnehme, ja, ist es vielleicht trotzdem ganz okay. Ich meine, diese Gefühle kennst du ja wahrscheinlich ja, dann genau, ne, wie du es gerade beschreibst schon. Bei Helper war es aber schon so, dass man natürlich versucht hat, ein bisschen objektiveren Blick einzunehmen und das auch verglichen hat mit anderen Titeln. Und dann kam man schon zu dem Schluss, okay, das ist jetzt ganz okay, aber mehr halt auch nicht. Und ganz okay reicht halt nicht, ne? Wenn du ein Indie-Game machst, was Aufmerksamkeit ziehen soll, dann reicht nicht zu sagen, ja, das ist in Ordnung, sondern da muss schon irgendwas Besonderes dran sein. Und bei Hellpie war es dann so, dass wir, erstmal war es ein recht seichtes Spiel. Also wir haben angefangen, das immer weirder zu machen und jede abgefuckte Idee einzubauen, weil wir dachten, okay, das muss irgendwie ein bisschen eigenständig sein, dann machen ja, wir es düster.
Ich sehe hier eine kleine Putte zum Beispiel, adipös, die mich an Trump erinnert.
Ja, das war, glaube ich, eine unterbewusste Entscheidung. Ach, ja. Das haben wir gar nicht bewusst so designt, aber irgendwann, wenn man drauf guckt, hat man schon gesehen, so, ja, das sieht schon sehr nach Trump. Ja,
da möchte jemand wohl noch nach Amerika einreisen dürfen mit der Formulierung.
Ja. Ja, und das Gameplay. Also wir haben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber im Gameplay hast du ja, so eine Schwungmechanik. Ja. Du kannst diesen fetten Engel schmeißen und der verankert sich und dann kannst du drumrum, also quasi einen Grappling-Hook, den du überall nutzen kannst. Ja. Und das Feature kam super spät erst ins Spiel. Und das wäre ja eigentlich der Ansatzpunkt, wie man in die Konzeption hätte gehen müssen, ne? Mhm. Zu sagen, okay, das ist eine coole Mechanik, komm, wir bauen da ein Spiel drumrum und nicht, komm, wir bauen mal ein Spiel und finden dann irgendwann spannende Dinge, die wir da einbauen können. Also das war so ein komischer Punkt, weil nach zwei Spielen denkt man eigentlich, man weiß so ein bisschen, was man macht. Das ist aber, war in unserem Fall ein großer Irrtum irgendwie. Also wir haben während der Entwicklung ganz viel gelernt. Also meiner Meinung nach wissen wir seit Hellpie eigentlich erst wirklich, wie man Spiele macht, würde ich sagen.
Spannend. Wenn wir uns da so vorstellen, jetzt gerade euer Portfolio von eurem Studio ist so ein Raum mit verschiedenen Türen. Wir haben bisher die Türen, die gut sichtbar waren, geöffnet. Es gibt aber noch eine Geheimtür, zu der kommen wir gleich. Vorher möchte ich dir was Gutes tun für deine Wunschliste und Festplatte. Ich weiß gar nicht. Hast du auf dem Schirm, weil was du gerade beschrieben hast, Plattformer 3D und auch hier angelehnt euer eigenes Werk an N64-Zeiten, hast du auf dem Schirm Ruffy and the Riverside?
Nicht in Tiefe, ganz oberflächlich.
Das könnte dir wirklich, falls du überhaupt noch Zeit findest in deinem Leben für gerade selber Spiele spielen, das könnte dir ein ganz großer Spaß sein. Nur ganz kurz, das ist ein Spiel, das jüngst erschien, Ende Juni jetzt diesen Jahres, entwickelt von einem deutschen Studio namens Socrates Laboratories, oh mein Gott, das will Laboratories UG. das haben die veröffentlicht und das ist ein Spiel, das erinnert, also in der Struktur an Super Mario 64, also hier Open World und rumlaufen und durch Türen und Fenster springen und da irgendwelche Sternchen einsammeln. Aber, und das ist eigentlich der Grund, warum ich es dir empfehlen möchte, es erinnert mich mit seiner Art an eure Spiele, weil dieses Ruffy, wenn du dir mal Screenshots und sowas anguckst, du siehst erstmal süße Dinge. Die Hauptfigur ist ein Bär, der so ein Cape auf hat und der springt da so gut gelaunt rum. Sein Begleiter ist eine Biene und dann gibt's noch andere Tierchen. Aber, und jetzt kommt diese Note. Ich hoffe, ich bilde mir das nie ein, weil das wäre unangenehm. Aber wenn man sich das dann anguckt, der Hauptcharakter ist außerdem ein Bär, der keine Hose trägt und einen wirklich erstaunlichen Knackarsch hat. Moment, die Biene, die macht so einen Eindruck, als hätte sie viele Drogen genommen und guckt immer so an der Kamera vorbei. Mit anderen Worten, das ist so ein Spiel, das nochmal einen anderen Charakter hat. Also der Charakter, die Hauptfigur ist zu sexy für das, was sie ist. Und das gibt dem Ganzen so ein, weißt du, was ich meine? So
ein bisschen Uncanny Valley. Also
ja,
nicht,
genau. Ja, ja. Hast du es vor Augen gerade? Siehst du es?
Ich guck's mir gleich mal in Ruhe an. Also es klingt sehr interessant. Du hast mich auf jeden Fall angefixt. Sieht so aus, als wenn man sich genau anguckt.
Ja, es ist so ein bisschen off. Und das erinnert mich an eure Spiele auf die gute Weise off. So dieses so, okay, warum gucken die hier alle so? Also das finde ich faszinierend. Das nur am Rande. Ich wollte es als Empfehlung aussprechen. Ruffy and the Riverside, faszinierend. So,
vielen Dank.
Sehr gerne. Sehr gerne. So, jetzt kommen wir zur Geheimtür, von der ich gesprochen habe. Und zwar, du hast natürlich jetzt von den Spielen erstmal erzählt, für die man euch vor allem kennt, ne, eure kommerziellen Abenteuer. Aber es gibt ja noch ein anderes. Und das ist in so einem Kapitel eures Studios verfangen, das eigentlich ein extra Kapitel ist, aber schon unter dem gleichen Namen. Denn Sluggerfly, das Studio gab es schon mal, wenn ich das richtig nachgelesen habe, quasi von 2009 bis 2010 im Rahmen deines und eures Studiums gegründet für ein Projekt, das sogar, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, den Nachwuchspreis 2010 gewonnen hat. Und zwar spreche ich von
Night of Joanne haben wir es.
Genau. Und das Spiel, und vielleicht habe ich da auch einfach nicht richtig recherchiert oder so, aber was ich gefunden habe, ist im Grunde nichts. Die Spuren verlaufen sich, das ist so ein Horror-Survival-Spiel gewesen, hat auch noch einen Beschreibungstext auf der Webseite der Media Design Hochschule, aber dann hat sich das verlaufen und da frage ich mich, was hat's mit diesem, ich sag mal, verborgenen Spiel von Sluggerfile auf sich?
Das, also wie du schon richtig gesagt hast, Sluggerfile gab es als Studententeam. Also wir haben ja an der MDH Düsseldorf, ich und Christian, der jetzt auch noch dabei ist, studiert und haben da im letzten Semester ein Abschlussprojekt gemacht. Und genau das war Night of Joanne. Also wir waren ein 6-Mann-Team im Studium und sind da auch recht naiv drangegangen und gesagt, okay, lass doch mal ein cooles Horrorgame machen. Auch ein ganz nettes Konzept meiner Meinung nach. Mittlerweile ein bisschen abgelutscht. Also es war im Kern, du spielst dieses Mädchen, und bewegst dich durch so ein altes Herrenhaus und am Ende kommt der Twist, ja, in deiner Imagination war das alles verzerrt und eigentlich hast du ganz andere Dinge gemacht. Ne? Also der Endtwist sollte so ein bisschen sein, du erschießt am Ende so ein Monster und das war in echt deine Tante.
Boah.
Das war damals noch ein bisschen frischer, heutzutage wäre das, glaube ich, nicht mehr so interessant, weil das haben ja wirklich jetzt schon zig Filme und auch diverse Spiele gemacht. Und wir haben das als Bachelor-Abschlussprojekt gemacht. Wir hatten auch eine kurze Demo tatsächlich, die wir auch auf ein paar Events gezeigt haben und hatten eigentlich auch die Ambition, das nach dem Studium weiterzumachen, weil vor allen Dingen, wir haben ja, wie du schon gesagt hast, den Nachwuchspreis gewonnen, den Entwicklerpreis und den Computerspielpreis, also sogar beides in einem Jahr. Das war
heftig.
Ein extrem cooler Studienabschluss, ne, dass man mit so einem Abschlussprojekt sogar noch Preise gewinnt und dann war natürlich die Motivation da, das weiterzumachen. Damals war das aber tatsächlich viel schwerer als heute. Also die Fördersituation war eine ganz andere. Ne? Es gab quasi keine Förderung für solche Dinge oder nicht in der Form wie heute. Ein Publisher finden war auch ganz schwer. Ich meine, ehrlich gesagt, ich würde auch aus Publisher-Perspektive auch nicht eine 500.000 an 6-Mann-Studententeam geben, was noch nie was anderes gemacht hat, weil das Projekt war schon ambitioniert.
Ja.
Und dann ist es leider einfach so im Sand verlaufen. Also wir haben uns dann als Team aufgelöst, haben immer noch so rumgesponnen, ey, lass das doch nochmal irgendwie machen, aber dann ist es leider einfach so versagt, weil wir uns dann auch verteilt haben in die Branche. Also zwei, ich und Christian sind damals zu Fanatics nach Oberhausen gegangen, zwei aus dem Team sind nach Hamburg gegangen, ich glaube nicht direkt zu Inno, sondern zu, wie hießen die denn noch? Es gab ja ganz viele von diesen großen Browser-Game-Entwicklern. Alles, was geblieben ist, ist der Trailer auf unserem YouTube-Channel und diese Demo, die, glaube ich, niemand mehr jemals starten kann, weil wir das mit der Trinity Vision Engine entwickelt haben.
Ja, sehr gut.
Die auch quasi nicht mehr existiert.
Krass. Ist das, also, ich finde das ja so faszinierend, dieses Projekt, das so interessant klingt, dann ja auch mit Preisen gesegnet wurde und dann eben an diesen Hindernissen, wie ich jetzt erfahren durfte, mehr oder weniger gescheitert ist. Denkst du da manchmal noch dran an dieses Spiel? Das ist ja wirklich was Besonderes.
Es gab mal eine Phase, wo ich tatsächlich, wo wir tatsächlich sogar uns nochmal zusammengetan haben und gesagt haben,
das wollte ich hören.
Also nicht mit dem Ursprungsteam, aber ich glaube, da waren wir zu viert und gesagt haben, okay, lass uns nochmal irgendwie da was mitmachen. Haben auch ein bisschen angefangen, nochmal ein bisschen zu schreiben, irgendwie ein paar Modelle zusammenzubauen, aber das alles neben dem eigentlichen Job. Das heißt, das war so ein klassisches, man fängt mal ein bisschen an und dann läuft das so traurig ins Nichts. Ding. Mittlerweile, ich denke immer noch, wenn wir das damals gemacht hätten, hätte das, glaube ich, gut funktionieren können, weil das den Zeitgeist, glaube ich, getroffen hätte und weil das in so eine Phase gekommen war. Ich glaube, das war ungefähr die Zeit, wo das erste Amnesia rauskam. Ne? Ja. Das war ja so eine Horror-Hochphase. Ich glaube, wenn wir da reingekommen wären, hätte das funktioniert. Andererseits glaube ich, dass wir das niemals fertig gekriegt hätten, einfach aus mangelnder Erfahrung. Also diese Demo, die wir hatten, hat irgendwie funktioniert, aber das war alles sehr, sehr weit weg von dem fertigen Spiel, wie es hätte sein müssen.
Ja, ja. Da berühren wir quasi auch den zweiten roten Faden, der sich durch deine Arbeit, soweit man das dann eben trennen kann vom Studio und vom Team, zieht. Und zwar diese, ich beschreibe es mal so, wie es als Außenstehender wirkt, Faszination vielleicht für so Horror und auch so grotesken Kram und auch so eine Art von Humor, wo man danach auch denkt, jetzt muss ich mir erstmal das Gesicht waschen. Also wirklich so eine ganz besondere Art. Erstmal, liege ich da überhaupt richtig mit dieser Zuschreibung? Und dann, wenn das stimmt, hast du jemals dich gefragt, woher das kommt? Also, dass du dafür eine Ader hast, dass du das magst?
Ich habe eine These dazu. Also erstmal hast du vollkommen recht.
Gott sei Dank.
Ich bin ein großer Horrorfilm-Fan vor allen Dingen.
Oh.
Und mag, also ich weiß nicht, ich habe auch früher viel Death und Thrash Metal gehört, hast du ja auch so diese Ästhetik oft drin, ne? Also auch in den Albumcovern und so.
Ja.
Ich mochte immer Giga und Lovecraft, also schon auch, als ich sehr jung war, das zieht sich wirklich durch. Meine These, gewagte These dazu ist, ich glaube, meine Kindheit war zu harmonisch. Und das ist der Ausgleich, der chaotische, den ich dazu brauchte.
Das ist ja eigentlich der Best Case, oder? So wünscht man sich das.
Ja, ich will auch nicht klagen. Aber ich glaube, eine gewisse Menge an Chaos und weirdem Kram hat irgendwie jeder in sich. Und das ist so ein bisschen der Gegensatz dazu. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach ein bisschen Veranlagung. Und ja, wahrscheinlich hat es mein Vater mir auch ein bisschen mitgegeben, der auch nicht so sehr wie ich eine Faszination dafür hat, aber schon auch immer so in die Richtung ein bisschen mir was vermittelt hat. Also zum Beispiel, ich glaube, ich habe sehr jung die ersten Lovecraft-Geschichten gelesen und die kamen halt daher, also die hat mein Vater mir zum Beispiel gegeben. So, also er hat es zumindest nicht unterbunden, würde ich mal sagen.
Wie sehr juckt es da in den Fingern? Und diese Finger können ja entwickeln, die haben das Werkzeug ja, selbst mal mit dem Studio oder alleine, keine Ahnung, so ein richtiges Horrorspiel zu machen. Und mit richtig, ich meine in dem Fall nicht noch mit der Idee zu sagen, okay, wir machen noch einen coolen Plattformer drumherum, sondern Horror. Ist das dann nicht was, also wovor du dich ja aktiv sogar sträuben musst, nicht versehentlich mit dem Programmieren anzufangen?
Also das ist schon allgegenwärtig.
Ach.
Und ich muss auch sagen, die meisten Konzepte, also auch als Entwickler, wenn man an einem Spiel sitzt, hat man ja immer wieder Ideen und Konzepte, die man zumindest mal irgendwie festhält, ne? Oder irgendwie ein paar Notizen macht und dann ein paar Skizzen zu macht. Und das meiste, was mir da in den Sinn kommt, ist schon Horror. Und auch reiner Horror. Also wirklich kein Genre-Mix, sondern wirklich ein reines Horrorspiel. Ist schon was ich super gerne mal machen würde und was eigentlich auch das Studio gerne mal machen würde.
Oh, toll.
Aber es ist natürlich jetzt schwer, ne? Weil wir sind jetzt schon natürlich in der Plattformmaschine und das können wir auch. Das heißt, jetzt so ein 180 Grad Umschwung zu machen, also es ist ja nicht 180 Grad, weil die Vibes sind ja schon immer ein bisschen da.
90 vielleicht.
Ne? Aber jetzt was ganz anderes zu machen, ist natürlich auch ein großes Risiko, wo man halt ein bisschen vorsichtig auch sein muss, ne? Weil wir jetzt natürlich in der Lage sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch einen Plattformer machen, die ist natürlich sehr groß. Mhm. Und du weißt ja auch, dass die Marktsituation gerade schwierig ist. Mhm. Ne? Das heißt, man verkauft sich gerade natürlich schon so, dass man sagt, okay, hier, wir haben Plattformer gemacht, das können wir, gibt uns noch einen Plattformer, jetzt ganz vereinfacht gesagt. Aber ja, der Wunsch ist durchgehend da und es gibt auch ein, zwei Konzepte, über die ich sehr viel nachdenke und die ich nebenbei auch immer so ein bisschen weiterentwickle und die ich, wenn ich mehr Zeit hätte, wahrscheinlich auch privat wirklich einfach mal anfangen würde. Aber da habe ich momentan einfach nicht die Kapazitäten für, also einfach ne, allgemein. Ich meine, man hat viel zu tun neben dem Job. Ich mache noch ein bisschen Musik. Sport ist ja auch nicht verkehrt, wenn man seinen Körper so halbwegs instand halten will bei den Sitzzeiten, die man so täglich hat. Da ist das einfach ein bisschen schwer unterzubringen. Aber wenn ich auf dem Sterbebett liege und kein einziges Horrorprojekt gemacht habe, werde ich sehr bereuen, das kann ich sagen.
Okay, wir haben ja die Reihe Orkekult trifft wieder. Ich würde dann diesen Zeitpunkt abpassen und nochmal mit dem Mikro da ranrücken.
Am Sterbebett, bitte.
Ja, na klar. Und dann fragen, und? Wie sieht es jetzt aus?
Ja, gut. Das können wir gerne schon mal festhalten. Also da bin ich für zu haben.
Ja, sehr gerne. Also Mails sind offen, meld die einfach. Sehr gut. Apropos Arbeit, da können wir jetzt zum Abschluss nochmal drauf hinsteuern, weil es ist ja vor der Tür stehend, was ich schon gruselig genug finde, weil eigentlich sollte es noch 2 Monate dauern und danach ist ja auch schon wieder Weihnachten. Gamescom zum Zeitpunkt der Aufnahme, oh Gott, ich will es gar nicht aussprechen. 3 Wochen oder was?
Ja, ja, also ist nicht mehr lang.
Hilfe. Du hast schon gesagt, ihr stellt da aus, man kann sie ausprobieren. Großer Moment. Kannst du es trotzdem nochmal für dich selbst und für euch als Studio skizzieren? Wie wichtig wird diese Messe dieses Jahr für euch?
Ich glaube, es ist wahrscheinlich die wichtigste Gamescom für uns bisher.
Oh, ja.
einerseits natürlich wegen Super Meat Boy, weil es super spannend wird zu sehen, wie die Leute auf die Demo reagieren und weil es natürlich auch, Gamescom ist immer super dafür, ne? Also es ist immer super, sich dahin zu stellen, nicht bekannt zu geben, dass man Entwickler ist und einfach zuzugucken, wie die Leute spielen und darauf reagieren, ja, weil die Leute geben ja kein ehrliches Feedback und wenn du dahinter stehst und die wissen nicht, wer du bist, dann hörst du halt, was die Leute wirklich denken. Das ist immer sehr spannend. Und andererseits, weil es natürlich jetzt auch in die Phase kommt, wo wir uns überlegen müssen, wie geht's mit der Firma weiter, ne? Weil jetzt, wir müssen natürlich anfangen oder sind dabei, uns um ein Nachfolgeprojekt oder um eine Nachfolgefinanzierung zu kümmern. Und da ist die Gamescom natürlich super wichtig, ne? Weil man jetzt natürlich sich mit vielen Publishern zusammensetzen wird und mal überall so ein bisschen reinpokt, wo geht denn was, mit wem könnte man arbeiten. Das heißt, es wird wahrscheinlich die arbeitsintensivste und entscheidendste Gamescom für uns bis jetzt. Weil die letzten zwei Jahre waren sehr entspannt. Da hatten wir nichts groß zu tun, haben wir hauptsächlich getrunken und Spaß gehabt. weil, wie du weißt, kann man das auch ganz gut auf der Gamescom. und ja, diesmal haben wir auf jeden Fall viel zu tun. Also wir hatten schon stressige Gamescoms. Wir haben auch Games Help einmal präsentiert, zweimal, glaube ich, sogar auf dem Indie Arena Booth. Das ist natürlich dann was anderes, weil man durchgehend da am Stand präsent ist. Aber diesmal ist es halt ein bisschen vom Timing her genauso, dass es wichtig für die Firmenentwicklung ist, würde ich sagen.
Spannend. Boah, also das ist ja ganz aufregend. Ich werde auf jeden Fall, ich bin ja auch dort, ich moderiere wieder an meinem Heisestand herum da die ganze Woche, aber in den Pausen dazwischen werde ich vorbeikommen, weil ich allein jetzt mit all dem, was du in dieser Stunde jetzt erzählt hast über dieses Spiel, die Arbeit dahinter, euer Studio, das spiele ich ja jetzt nochmal mit ganz anderen Augen. Also ich war vorher schon interessiert, aber jetzt mit dem ganzen Wissen drumherum, also da möchte ich mich direkt mal anstellen. Da kann ich schon mal mein Handtuch quasi mit meinen Worten dahin werfen. Ich werde vorbeischauen.
Ja, ich meine, du bist ja sicherlich auch alle Tage wahrscheinlich dann da.
Ja, ja, komplett. Also gefühlt ab morgen, aber in Wirklichkeit von Dienstag bis Sonntag die komplette Woche. Alles.
Dann wird man sich wahrscheinlich sowieso auf diversen Veranstaltungen auch so über den Weg laufen, gehe ich mal von aus.
Das habe ich doch spannend. Das war die schönste Art, die du hättest finden können, um mein Handtuch wieder wegzulegen. Also wenn man genau zugehört hat,
ey, das Handtuch ist mental. Ich habe es mental schon gespeichert.
Das war keine Zusage zu komm vorbei, sondern so ein, ja, wir sehen uns bestimmt auch woanders. Sehr gut. Naja, okay, also auf dieser heiteren Note möchte ich dir ein großes Dankeschön zuschubsen für dieses Gespräch. Es war fantastisch. Ich habe so viel, wie gesagt, und das meine ich ganz ernst, erfahren über eure Arbeit, die Projekte, was da an Gedanken reinfließt. Toll. Ich drücke wirklich die Daumen. Ich werde auf der Gamescom hier oder da dann mal fragen, na, wie ist es? Wie sieht's gerade so aus? Wie ist der Vibe? Und dann bin ich gespannt, was du erzählen wirst. Und bis dahin erstmal viel Kraft für die Vorbereitung und starke Nerven.
Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
Sehr gerne. So, Freunde. Die Band ist noch laut. Nun aber. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Dominik Plassmann für seine Zeit, an euch für eure Öhrchen und auch an diejenigen, die jeden Monat ihren Geldbeutel öffnen für ein paar Euronen, um das OrkeCool-Programm zu unterstützen. Auch euch ein großes Dankeschön. Wenn ihr dazukommen wollt und neben der Unterstützung jeden Dienstag und Freitag noch besondere Podcasts genießen wollt, die nur für euch produziert werden mit illustren Gästen jeglicher Art, dann folgt dem Link zur Steady-Seite in der Folgenbeschreibung. Ihr würdet mich riesig freuen, mein Team auch und ihr sicherlich tief in eurem Herzen ebenso. Nun aber, wunderschöne Woche, passt auf euch auf, gebt alles oder auch genauso viel, wie ihr wollt und dann hören wir uns ganz bald wieder. Tschüss!